Halleluja. Ja, ich komme gerade von Bad Gandersheim, wo wir eine Frauenkonferenz hatten. Und es war sehr gesegnet. Am Samstagabend waren 1300 Frauen. Und eine Freisetzung in der Gegenwart Gottes. Wisst ihr, Jesus kam, damit wir das Leben haben und das Leben in Fülle. So viele Christen, die sind immer nur am Überleben beschäftigt. Und solange wir noch überleben, da haben wir nur unsere eigenen Muster. Unsere selbstgestrickten Muster. Und der Herr sagt nie, wir sollen überleben, wir sollen leben. Amen. Ja, ich möchte beten. Vater, ich danke dir und preise dich, dass ich dir vertrauen darf, dass du mir den Mund füllst mit Worten des Lebens, die Seele und Geist scheiden. Ich danke dir, dass ich dir vertrauen darf, dass jeder einen Samen deiner Wahrheit heute, mindestens einen, empfängt, der auf guten Boden fällt und reiche Frucht bringt. Ich bitte dich, Vater, dass du jedem die Ohren des Herzens öffnest, damit er hört, was der Geist Gottes ihm sagt. Und ich danke dir, Vater, dass wir hier in deiner Gegenwart sind und dass du zu uns sprechen willst. Amen. Ja, das Thema dort war Komm und trink. Und ich glaube, wir alle wollen trinken. Amen. Besonders wenn es jetzt so warm wird. Wir wollen trinken. Und da hat der Herr mir zu dem Wort Komm, ich habe gesagt, Herr, was soll ich sagen? Dann hat er gesagt, komm und trink. Ich habe gesagt, ja, was soll ich da sagen? Er hat gesagt, nimm jeden Buchstaben und sprich dazu. Komm, erstens einmal K, kehr um. Kehr um vom falschen Weg. Kehr um von allem, was sich gegen die Liebe und Wahrheit Gottes auflehnt. Und dieses Umkehren, ihr Lieben, geschieht nicht nur bei unserer persönlichen Erlösung, wenn wir Jesus als unseren Erlöser annehmen, sondern es ist ein tägliches Ding. Wer hat es schon entdeckt? Jeden Tag habe ich irgendwas zum Umkehren, irgendwo zum Buße tun, irgendwo zum meine Meinung ändern. Amen. Frauen tun sich da manchmal leichter, denn die Meinung der Frauen ist sauberer wie die Meinung der Männer. Ja, weil sie sie öfters wechseln. Und im Reich Gottes dürfen wir unsere Meinung wechseln, wenn wir spüren, das ist nicht vom Herrn. Amen. Und so kehr um vom falschen Weg. Kehr um von deinem Unglauben. Kehr um, bewege dich zu Jesus. Komm zu ihm, er ist schon bei dir. Komm und wende dich ab von der Sünde. Und wisst ihr, Sünde ist in unseren westlichen Kreisen so verharmlost worden. Aber Sünde ist immer noch Sünde. Und Sünde trennt uns von Gott. Und Sünde hat Konsequenzen. Und Sünde, ich sage euch jetzt einmal 20 Gründe, warum wir nicht sündigen sollen. Die Sünde befriedigt nie. Viele sündigen, weil sie sündigen wollen, sondern weil es in ihnen eine Stimme ist, die sagt, du musst es tun, sonst geht der Druck nicht weg. Sonst bleibst du frustriert, sonst versäumst du was. Sonst bist du nicht mehr beliebt. Sonst bist du altmodisch. Sonst bist du out. Sonst bist du nicht befriedigt. Der Feind nennt die Sünde nie Sünde. Er stellt sie sogar positiv in den Raum. Aber Sünde, ihr Lieben, führt immer zu mehr Sünde. Sünde führt zu schlimmeren Sünden. Manche Dinge beginnen mit einem Gedanken, müsst ihr ein bisschen flirten mit einer verheirateten Person, dann viel Zeit miteinander verbringen und dann nur ein bisschen sexuell spielen, ja, und dann ist es schon passiert. Mit den Drogen das Gleiche. Wir müssen wirklich die Sünde im Keim ersticken. Ich glaube, es sind auch hier welche, die mit dem Computer Probleme haben, mit Pornografie. Ihr Lieben, wenn ihr es gar nicht lassen könnt, dann bitte verschenkt den Computer. Das ist nicht zum Spaßen. Denn was du in deine Augen und in deine Ohren hineinnimmst, das wird auch dein Inneres bestimmen. Die Sünde versklavt uns. Jesus möchte uns frei machen. Aber Sünde versklavt. Sünde demütigt uns und degradiert uns. Es gibt keinerlei Würde in der Sünde. Und früher oder später kommt sie ans Licht. Sünde beschmutzt dich, befleckt dich. Sünde raubt uns die Freude. In Nehemia 8 heißt es, die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Im Psalm 16 heißt es, seine Gegenwart ist die Freude in Fülle. Freude ist so ein kostbares Geschenk, aber Sünde stiehlt die Freude. Sünde stiehlt uns das Vertrauen vor Gott. Sie raubt uns das reine Gewissen vor Gott. Sie verdammt uns. Wir haben einen Makel im Herzen. Wir können anderen Menschen nicht mehr ins Auge sehen. Es verdirbt unseren Charakter und tut weh. Und der Sünde Sold ist der Tod, heißt es in Römer 6,23. Der Scheck wird kassiert. Du wirst bezahlen. Auch wenn die Post manchmal etwas langsam ist. Wir haben zurzeit eine sehr liebe, junge Frau bei uns in Imst, die das schlimmste Vorleben hatte, was man sich vorstellen kann. Nur weil sie gegen Gott zornig war, weil der Vater früh gestorben ist und die Mutter dann ein Jahr krank war und die Verwandten nicht lieb waren mit ihr. Dann hat sie gesagt, okay, und sie hat Jesus schon gekannt. Und sie sagt, okay, ich versuche es jetzt mit dem Teufel. Und sie hat alles gemacht, was verboten war. Sie ist jetzt wieder herzhaft zu Gott zurückgekehrt, in einem Gefängnis in Neuseeland, wo sie hätte können zu Tode verurteilt werden. Also sie ist mit Drogen erwischt worden. Sie geht jetzt hundertprozentig mit Jesus, aber ihr Lieben, sie hat AIDS. Mit dem muss sie jetzt leben. Und sie könnte hundertprozentig bestätigen, dass die Sünde, der Sünde soll der Tod ist. Die Sünde richtet uns. Die Sünde richtet uns. Wir sollen die Sünde fürchten wie die Kobra, die in dein Haus kommt. Die Sünde tut dem Heiligen Geist weh. In einer innigen Herzensbeziehung mit Jesus wollen wir nicht sündigen, weil er uns liebt und wir ihn lieben. Liebe Gott und tue, was ihm gefällt. Sünde schadet dem Sünder. Sünde verletzt die Familie und die Freunde des Sünders. Wenn wir nur denken bei Alkoholikern, was das für Auswirkungen hat auf ihre Familien. Wie oft die Kinder unter fürchterlicher Schande leiden und Schmach. Bei Ehebruch leiden die Kinder und die Frau. Bei kriminellem Vergehen. Ja, wenn, je größer die Persönlichkeit ist, umso mehr Menschen werden darunter leiden, wenn er in die Sünde fällt. Sünde bringt Zerstörung in die Gemeinden. Gott vergibt. Aber oft sind die Prozesse der Wiederherstellung sehr langsam. Sünde tritt den Sohn Gottes mit Füßen. Die Sünde bringt dich in das Gebiet des Feindes, seiner Dämonen und der Welt. Wenn wir sündigen, begeben wir uns zum Team der Quäler. Der Teufel ist ein Quäler und wenn wir sündigen, dann öffnen wir ihm die Türen in unserem Leben. Sünde bringt uns in eine Stellung gegen Gott. Gegen die Gemeinde, gegen den Heiligen Geist, gegen das Leben, gegen den Segen und gegen den Sieg. Sünde entzieht uns die Salbung. Sie entzieht dir die Gegenwart Gottes. Es muss nicht sofort sein, aber mit der Zeit. In der Zeit, in der du gesündigt hast, hättest du Gutes, Erfreuliches, Schöpferisches tun können. Buße tun, ja, das ist die Option, aber es braucht oft sehr lang, bis Beziehungen wieder geheilt sind. Sünde stiehlt dir Zeit, sie zu tun. Sünde stiehlt dir Zeit, Buße zu tun. Sünde stiehlt dir Zeit, weitere Versuchungen zu bekämpfen. Und Sünde stiehlt dir Zeit mit Schuldgefühlen. Und die Sünde hat ewige Konsequenzen. Ohne Umkehr ist dann ewige Verdammnis. Und Sünde wird sich eben früher oder später offenbaren. Ich finde es so wunderbar, die erste Predigt, die Jesus gehalten hat, war, tut Buße, kehrt um, kehrt um. Die erste Predigt, die der Johannes gehalten hat, tut Buße, kehrt um. Die erste Predigt, die der Petrus gehalten hat, tut Buße, kehrt um, kehrt um. Und der Herr sagt, kommt her zu mir alle. Matthäus 11, 28. Ich bin persönlich überzeugt und ich spüre es in meinem eigenen Leben, dass ich nur dann Probleme habe, wenn ich nicht sofort zu Jesus komme. Wenn ich sofort ihn anrufe und ihn um Hilfe bitte, dann kommen Probleme. Sonst habe ich keine Probleme, weil er ist die Lösung der Probleme. Vorletztes Jahr waren die Wahlen also Neuwahlen angesagt für unseren neuen Präsidenten. Und einer dieser Präsidentenkandidaten wollte die Wahl nicht abwarten und die Führung übernehmen vor der Wahl. Es kam zu riesigen Straßenkämpfen, brennende Autos, geplünderte Häuser. Die Botschaft hat uns einen Brief geschrieben, wir Frauen und Kinder sollen sofort das Land verlassen, auf keinen Fall mehr in die Stadt gehen, nur mehr unsere einheimischen Geschwister schicken. Und bei mir sind noch aus den Erinnerungen meiner Kindheit, die ich im Zweiten Weltkrieg durchmachte, ganz wilde Ängste aufgestiegen. Ich war in Panik und bin nicht sofort zu Jesus. Das ist nämlich meistens ein Durchschluss dann. Ich habe nur mehr noch überlegt, wie kann ich möglichst viele Bässe schnell bekommen für meine Kinder, damit ich sie alle mitnehmen kann. Und dann fragt mich der Herr eines Nachts, wer hat dich nach Uganda gebracht? Und er sagt, du Herr. Wer wird dich wieder herausführen? Ja, du Herr. Und in mir waren die Worte, wenn ich umkomme, komme ich um. Das war der Heilige Geist. Und ein Friede ist in mein Herz gekommen. Da bin ich zu Jesus gekommen. Ein Friede war in meinem Herzen. Und ich habe gewusst, ich bleibe. Komme ich um, komme ich um. Ich habe Afrika geheiratet. Und dann, ihr Lieben, kann man erst richtig leben. Wenn man die Situationen, in denen man steht, so annimmt, dass man sie heiratet. Für besser oder für schlechter. Komm zu Jesus. Komm zu Jesus. Der Jesus sagt, komm zu mir, folge mir nach. Sie verließen alles und er rief sie zu sich. Zu sich. Der Herr Jesus ruft jeden Einzelnen zu sich. Und wenn wir bei ihm sind, ihr Lieben, dann haben wir keinen Durst mehr. Nur wenn wir weg sind von ihm, dann haben wir Durst. Aber wenn wir bei ihm sind, und da möchte ich euch jetzt aus der Bibel etwas vorlesen, dann werdet ihr sehen, dann haben wir keinen Durst. Dann sind wir nämlich immer mit lebendigem Wasser versorgt. Also ich liebe es in Bad Gandersheim, die haben ein 2 Meter langes Pult. Da kann ich mich so richtig austoben. Das ist etwas begrenzt hier. So. Außerdem, wenn man eine Bibel hat, die schon auseinanderfällt, aber mir hat einmal jemand gesagt, wenn man eine Bibel hat, die auseinanderfällt, dann fällt das Leben nicht auseinander. So, Johannes Evangelium. Ich habe es nicht aufgeschrieben, jetzt werde ich es da gleich finden. Oder? Hast du was Besseres? Bitte?
Einen für die Bibel und einen für die Notizen.
Okay, danke schön. Und zwar ist das eine ganz interessante Schriftstelle, die eigentlich über das Abendmahl handelt. Ja, wo ist denn die jetzt? Wisst ihr, ich bin so viel in meiner englischen Bibel, dass ich mit der deutschen oft nicht zurechtkomme, wenn ich mir sie rausschreibe. Lass das nur liegen. Das ist, da ist es, im Johannes 6, Vers 36. Jesus sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wieder dieses Kommen, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Kommen und glauben ist das Wesentliche. Wenn du an ihn glaubst, nämlich ihm mehr glaubst als allen Umständen, dann wirst du sehen, dass er dich immer am frischen Wasser hält. Und das ist jetzt der nächste Punkt. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Ihr müsst lernen, dass Gott die Lösung ist für alle Probleme und dass wir nur zu ihm kommen müssen. Und zwar ist er da sehr kreativ, wie er uns immer wieder in neue Situationen führt, um unseren Glauben zu stärken. Im Hebräer 11,6 heißt es, aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und denen, die ihm suchen, ihren Lohn gibt. Ihr Lieben, Gott ist immer da und er ist immer gut. Wer kann das bezeugen? Ja, wunderbar, wunderbar. Also ihr kennt euch da schon aus. Johannes 7, 37. Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Nicht nur wirst du selbst gesättigt sein, dein Durst gestillt werden, sondern Ströme des Lebens werden durch dich fließen und andere bewässern. Der Herr sagt, ohne Glauben ist es unmöglich. Und ohne Glauben, Glaube heißt, Gott mehr vertrauen als allen anderen Eindrücken, Informationen, Erfahrungen und so weiter. Das heißt, sein ganzes Gewicht deines Lebens auf ihn setzen und auf sein Wort. Und das ist gerade in unserer westlichen Kultur, wo wir so kopfgesteuert sind, gar nicht einfach. Das sehe ich bei den Afrikanern, die sehr stark aus dieser Gegend heraus leben, viel einfacher. Die glauben. Die stellen uns alle in den Schatten mit ihrem Glauben. Und die sind so mit Gott verbunden. Und die wissen so, dass sie in der Gegenwart des lebendigen Gottes leben. Ich habe mich jetzt entschuldigt, weil ich zu viele Verantwortungen zu tragen hatte. Ich bin jetzt bei keinem anderen Vorstand mehr, außer bei unserem eigenen Werk. Aber ich war im Vorstand die Königin hat auch eine Arbeit für Waisenkinder. Und wir haben uns befreundet und ich habe mal zu ihr gesagt, ich würde dich ja gern zu mir nach Hause einladen, aber das darfst du doch nicht. Sagt sie, ja, lad mich ein, ich komme schon. Und dann hat sie sich angemeldet, offiziell. Und dann habe ich einmal mein Haus angeschaut mit den Augen der Königin. Die Vorhänge runter. Dieser Teppich raus. Eine neue Küche habe ich. Also alles, was ich je machen wollte. Ich bin mit meinen Geburtstags-, Weihnachtsgeschenken, Ostergeschenken schon bei 2015. Habe ich mir da machen lassen. Privat. Das habe ich privat gemacht. Und dann kam mein Sohn nach Hause vom Internat und sagte, ja Mama, was ist denn los? Ist ja alles neu bei uns. Dann habe ich gesagt, du, die Königin kommt uns besuchen. Dann sagt er, ja weiß die, dass der König schon lange bei uns wohnt? Halleluja. Halleluja. Das heißt es, immer bei Jesus sein. Amen. Und jetzt schaue ich immer, ob es dem König passt, alles, was wir haben. Denn wir sind Königskinder. Und wisst ihr, es muss gar nicht so neu sein, es muss nur sauber sein und ordentlich. Ohne Glauben ist es unmöglich. Gott ist mit dir, Gott ist für dich. Gott hat einen guten Tag gehabt, wie er dich geschaffen hat. Wer glaubt das? Halleluja, ein paar sind es noch nicht überzeugt. Ab heute wirst du morgen in den Spiegel schauen und sagen, ohne dass du dich schon gekämmt hast und eingecremt und weiß ich was alles, sagst du, Herr, du musst einen super Tag gehabt haben, als du mich erschaffen hast. Das ist meine Aufgabe ab heute. Amen. Bis du es glaubst. Als meine Seelsorgerin mir das gesagt hat, ihr Lieben, ich habe geglaubt, mir dreht's den Magen um. Mein Hirn hat geschrien, du lügst, du bist ein Problem. Dann bin ich zu ihr und habe gesagt, du, das geht bei mir nicht. Also da wird man schlecht dabei. Dann hat sie gesagt, du hast die Lüge so lange geglaubt, dass die Wahrheit nicht greifen will. Glaube weiterhin die Wahrheit und die Lüge muss sich beugen. Amen. Wisst ihr, alle Gedankengänge, die wir machen, die lassen tiefe Rillen in unserem Denken. Und wenn wir da falsche Gedanken lang gedacht haben, dann rutscht man immer wieder in diese Rillen. Und da müssen neue Rillen gezogen werden. Durch die Wahrheit, die uns frei macht. Amen. Schaut doch einmal gegenseitig an und sagt, du, diese Welt wäre so viel ärmer, wenn es dich und mich nicht gäbe. Amen. Richard? Amen. Und sag doch eurem Partner öfters, du bist das Beste, was mir je passieren konnte, außer Jesus. Amen. Und ich bin das Beste für dich. Amen. Wisst ihr, das heißt es Glauben. Gott glauben heißt, das zu denken, was er denkt. Und er denkt gut über dich. Und er freut sich über dich. Ich wäre die traurigste Mutter, wenn meine zwei Kinder herumlaufen würden und sagen, ah, wie schrecklich, dass es mich gibt. Und ich muss mich ja entschuldigen für die Luft, die ich atme. Und es ist einfach, es wäre besser, wenn es mich nicht gäbe. Ich wäre verzweifelt. Ich würde sie anschreien und sagen, was glaubt denn ihr für einen Blödsinn? Ich bin sehr glücklich mit euch. Also inzwischen glauben sie es. Meine Kleine ist total überzeugt und mein Sohn auch. Wenn man den jetzt fragt, wie es ihm geht, dann sagt er, Mama, äußerst geliebt, besonders bevorzugt und wunderbar gemacht. Wie ich das erste Mal gehört habe, haben wir gedacht, ziemlich eingebildet. Heute sage ich, wie deine Mama. Und Gott hat gute Pläne mit dir. Wisst ihr, wenn mir jemand vor 30 Jahren gesagt hätte, um eure Fragezeichen zu eliminieren, ich bin 68, fühle mich aber wie 35. Aber wenn mir vor 30 Jahren jemand gesagt hätte, dass Gott, was Gott mit mir vorhat, nachdem andere in Pension gehen, hätte ich gesagt, auf keinen Fall, Herr. Das machst du mit mir nicht. Aber wisst ihr, Gott weiß, wo er investiert. Er ist in den Schwachen mächtig. Als er mich gerufen hat zu predigen, habe ich gesagt, Herr, ich bin eine Frau. Ledig war ich auch noch. Da hat er gesagt, ich habe schon durch Esel gepredigt. Das stimmt, er hat durch Esel prophetisch gesprochen. Und wenn er durch Esel reden kann, ihr lieben Frauen, kann er auch durch uns sprechen. Amen. Und warum hat der Herr uns so ein gutes Mundwerk gegeben? Außerdem glaube ich, dass wir Frauen die besseren Lehrer sind wie die Männer. Ja, ja. Und wisst ihr warum? Weil sich die Frauen mehr wiederholen. Und Lehrer wiederholen sich immer wieder. Halleluja. Und ich möchte hier wirklich nicht, dass die Männer glauben, ich möchte nur die Frauen hochheben. Die Männer sind super wichtig. Wisst ihr, wenn Gott eine ganz schwere Arbeit hat, dann sucht er einen Mann. Und wenn er eine unmögliche Arbeit hat, dann sucht er eine Frau. Aber wir brauchen euch Männer. Ihr seid unser Rückgrat. Amen. Ich bin so dankbar für meinen Mann gewesen, der mich so freigesetzt hat als Frau. Der war mein Rückgrat. Der stand hinter mir und hat die Hand auf mich gelegt, während ich gepredigt habe. Und er hat mich sehr ermutigt, in meine Bestimmung zu kommen. Und noch 3 Wochen vor seinem Sterben, wir haben mit dem Krebs schon geheiratet, mit dem er gestorben ist, dann habe ich gesagt, Schatz, ich weiß nicht, wie ich das schaffe ohne dich. Dann hat er gesagt, du schaust auf Jesus. Der gibt dir starke Männer und Frauen und ihr macht's weiter. Und du machst weiter. Und ich wusste in dem Augenblick, das war der Heilige Geist, der zu mir sprach. Und 3 Wochen nach dem Begräbnis habe ich mich auf meine Ofenbank gesetzt, es war Winter. Da habe ich gesagt, Herr, jetzt kannst du mir bald einmal die starken Männer und Frauen bringen, sonst kannst du mich auch bald begraben. Und dann hat er mir sie geschickt. Lauter Schwächlinge wie ich, die nur stark sind, wenn sie auf Gott vertrauen. Amen. Wisst ihr, unser Glaube an Jesus Christus ist es, was es uns stark macht. Nichts anderes. Unser Vertrauen in ihn. Er ist in den Schwachen mächtig. Amen. Und ich glaube, die meisten von uns sind zu stark. Ich habe den Herrn vor nicht zu langer Zeit gefragt, warum er so ein schwaches Weib wie mich wählt, um so eine große Arbeit zu machen. Ich habe jetzt 150 Mitarbeiter in Afrika. Dann hat er gesagt, weil du mir nicht im Wege stehst. Ja, in meiner eigenen Kraft bin ich zu dumm dazu. Aber Gott gibt mir alle Einfälle und Zufälle, die ich brauche. Ich bin permanent am Schreien. Herr Jesus, bitte, bitte, bitte. Und meine Mitarbeiter, ich sag's natürlich nicht allen, ja. Aber die meisten wissen schon, dass ich nur was habe, wenn ich Audienz mit Gott habe. Mein Baumeister zum Beispiel, zu dem komme ich immer wieder mit neuen Plänen. Er sagt, da hast du wieder Audienz gehabt. Da träume ich davon, das sehe ich. Da kannst du dir keine Ehre am Hut stecken. Da kannst du nur immer sagen, danke, 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 danke. Ich gehe genauso dankbar und überrascht durch unser Werk wie jeder andere, weil ich weiß, Gott hat es getan. Ich war nur ein kleiner Handlanger. Aber er braucht die kleinen Handlanger. Er braucht die kleinen Kanäle, durch die er fließen kann. Aber dazu braucht er deinen Glauben. Wisst ihr, Gott glaubt an dich. Warum glaubst du nicht an ihn? In allen Situationen, in allen Situationen. Eine Frau käme mal zu unserem Seminar total fertig, weil ihre Tochter mit einem Punker alliiert war. Ihr Sohn nur nicht genügend schrieb in der Schule. Und sie hat gesagt, Herr, ich gehe nicht mehr weg von der Konferenz, bis ich eine Antwort habe. Nach einigen Tagen hörte sie, die Kinder der Gerechten sind gesegnet. Das hat wie eine Bombe bei ihr eingeschlagen. Sie hat jetzt plötzlich zu glauben begonnen, dass Gott eine Lösung hat, dass er die Lösung ist. Sie ist wie auf Wolke 7, die Kinder der Gerechten sind gesegnet. Kam nach Hause, die Tochter verkündigte ihr, dass sie den Kerl heiratet. Die Kinder der Gerechten sind gesegnet. Der Sohn hat weiterhin nicht genügend geschrieben. Die Kinder der Gerechten sind gesegnet. Sie war im Geiste mit Gott verbunden. Es konnte sie nichts mehr beunruhigen. Die Tochter kam in die Drohungsszene. Die Kinder der Gerechten sind gesegnet. Ein halbes Jahr später kam die Tochter verzweifelt nach Hause. Mama, ich bin fertig. Das ist die Hölle, was ich durchmache. Ich will mit Gott in Ordnung kommen, sagt sie. Die Kinder der Gerechten sind gesegnet. Hat sich investiert in ihre Tochter ein halbes Jahr. Die Tochter hat wirklich innere Heilung empfangen und wurde wirklich mit Jesus ein neuer Mensch. Ein halbes Jahr später kommt der Schwiegersohn. Ich möchte mit Gott in Ordnung kommen. Die Kinder der Gerechten sind gesegnet. Inzwischen hat ihr Sohn sehr gut geschrieben. Die Kinder der Gerechten sind gesegnet. Sie kam vor kurzer Zeit und gab Zeugnis. Halleluja. Aber das müssen wir durchstehen manchmal. Manchmal müssen wir durchstehen. Glaube, wisst ihr? Glaube und Geduld haben wir notwendig. Glauben und Geduld. Wer von euch ist noch nicht verheiratet? Und möchte gern heiraten? Bitte seid ehrlich. Halleluja. Halleluja. Wisst ihr, warum ihr noch nicht verheiratet seid? Weil Gott noch niemanden gefunden hat, der gut genug ist für dich. Halleluja. Aber er wird's tun. Lebe dein Leben glücklich mit Jesus. Amen. Und du wirst sehen, der Partner ist eine wunderbare Draufgabe. Aber er ist auch nur ein Mond wie du. Und nicht die Sonne in deinem Leben. Amen. Wir sind alles Monde. Ja, ja, wir Frauen, wir haben da ein großes Problem. Wir glauben immer, wir sind, was die Männer in unserem Leben von uns denken. Und vor allem der Vater zuerst, ja, der Vater. Und der kapiert manchmal nicht, wie notwendig diese Mädchen es haben, dass der Vater sie schön findet und dass er wirklich ihnen Komplimente macht. Aber dann haben wir noch eine Hoffnung, wir Mädchen, ja. Der Prinz. Und dann heiratet man ihn. Und bald einmal wachen wir auf mit einem Frosch. Und er mit einer Fröschin. Und da hören die meisten zu früh zu küssen auf. Da muss weitergearbeitet werden. Küssen, glauben, lieben. Der Prinz steckt drinnen. Die Prinzessin steckt drinnen. Halleluja. Glaube und Geduld ist notwendig. Amen. Wisst ihr, mein Mann war ganz raffiniert. Der hat, wenn ich nicht gut aufgelegt war, hat er gesagt, wie geht's dir heute, heilige Maria? Das habe ich gar nicht geliebt. Da hat er mich so ganz radikal an meinen Stand erinnert. Ich habe dann schon auch manchmal gesagt, heute habe ich gar nichts zu leuchten. Dann hat er gesagt, wieso nicht? Dann habe ich gesagt, weil ich dein Abglanz bin. Halleluja. Gott hat Großes vor mit dir. Und bitte denk nicht, ich bin zu alt, ich bin zu jung, ich bin zu dumm, ich habe zu wenig Erfahrung, meine Kinder sind zu wenig brav, mein Mann ist noch nicht gläubig, ihm ist alles wurscht. Wenn du bereit bist, mit Jesus zu gehen und täglich die guten Werke erkennst, die er für dich schon vorbereitet hat, und darin wandelst, dann wirst du sehen, dass du rückblickend nur mehr staunen kannst, was er gemacht hat. Du musst dir gar nichts einfallen lassen. Er hat schon in jeden von uns diese Berufung hineingelegt. Und er wird sie ans Licht bringen. Du musst nur jeden Tag sagen, das ist im Epheserbrief 2, kannst du es nachlesen, wo es heißt, dass wir das Werk Christi sind, geschaffen zu guten Werken, die er im Vorhinein bereitet hat, damit wir darin wandeln. Amen. Und wenn du da bereit bist, die guten Werke zu tun, dann wird jeder Abend für dich ein Staunen sein, wie er sein Abenteuer wieder mit dir vollzogen hat. Vor 3 Tagen wurde ich zu einem kranken Pferd gerufen. habe gesagt, Herr, ist das ein gutes Werk von dir? Er sagt, ja, komm. Ein wunderschönes Pferd. Da habe ich das erste Mal verstanden, wie man richtig eine große Liebe für ein Pferd bekommen kann. Ein wunderschönes Pferd. Picasso hat er geheißen. Und ich glaube, der Herr wird ihn heilen. Er ist auch ein lebendiges Wesen. Amen. Ohne Glauben ist es unmöglich. In deiner Situation, hast du Glauben oder hast du aufgegeben? Komm zu Jesus und glaube ihm. Er will dich ehren. Er will dich verwenden. Er will dir Leben geben und Leben in Fülle. Er will deine Ehe beglücken und neu machen. Er will deine Kinder segnen. Ich bin überzeugt, meine Kinder sind sehr gesegnet. Ich lasse gar nichts anderes zu. Meine Kinder sind gesegnet. Amen. Und deine Kinder sind gesegnet. Amen. Verkündige das vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt und sag's ihnen auch einmal, welche Freude du mit ihnen hast. Du wirst sehen, je mehr du gibst an Anerkennung anderen, umso mehr wirst du selbst empfangen. Ihr lieben Frauen, fangt einmal an, eure Männer zu ehren, die Kinder zu schätzen, ihnen es zu sagen. Und ihr werdet sehen, bald wird euch euer Mann zur Königin machen, wenn ihr ihn zum König macht. Amen. Gell, es wirkt? Da haben wir zwei sitzen da vorne. Ein äußerst königliches Paar. Ein Prinz und eine Prinzessin, die heute noch nach vielen Jahren Ehe die Liebe, die erste Liebe ausstrahlen. Halleluja. Und es ist eine Wohltat, in ihrer Gegenwart zu sein. Und sie werden auch, sind echte Jünger Jesu. Und ich bin Zeuge, ihr werdet immer jünger. Glauben, glauben. Was ist deine Situation? Wo bist du frustriert? Mit dem Geld. Meine Güte, zurzeit ist ja so ein Kampf und ein Krampf um das Geld. Wie schaffen wir es im Alter? Ja, mei, wenn es der Herr mit dir heute schafft, wird er es im Alter auch schaffen. Und der Herr sagt, gib und du wirst empfangen, nicht horte und du wirst empfangen. Sondern gib, gib, gib. Jetzt ist die Zeit zum Geben. Es war noch nie so die Zeit wie jetzt, zu geben, zu investieren ins Reich Gottes. Ich bin noch nie so gesegnet worden, wie jetzt, wo ich alles Gott gegeben habe. Und er weiß, er darf mit mir machen, was er will, wie er will, wann er will, wo er will. Ich gehöre ihm und alles natürlich, was ich bin, habe und kann auch. Und er segnet mich ohne Ende. Ich bin die glücklichste Mutter. Und das mit 68 Jahren. Ich habe keinerlei Oma-Gefühle. Nennt mich nur nicht Oma, bitte, ja? Da könnt ihr mich beleidigen. Ich bin eine glückliche Mutter und meine Kinder beten für 120 Jahre. Und ich sage immer, in guter Gesundheit. Amen. Und wisst ihr, wir müssen Gott an seine Verheißungen erinnern. Die Bibel ist voller Verheißungen. Tausende von Verheißungen. Kennst du sie? Schreib doch mal die Verheißungen heraus. Ich liebe es, wenn ich wieder eine neue Verheißung finde. Heuer ist bei mir die Verheißung ganz heiß, dass er mir meine Jugend erneuern wird. Ich erinnere ihn immer wieder dran. Herr, Verheißung, bitte erfüllen. Du wirst meine Jugend erneuern. Amen. Amen. Das spreche ich zu meinem Bindegewebe. Stärke dich in Jesu Namen. Heiliger Geist, durchströme jeden Teil meines Körpers. Mach ihn fest. Amen. Und wisst ihr, Gott liebt es, wenn wir ihn an seine Verheißungen erinnern. Da hat mir auch mein Sohn Richard dazu geholfen. Wenn ich dem etwas verspreche, ihr Lieben, der hat eine Art, mich zu erinnern an das Versprochene, bis er es bekommt. Aber das macht er sehr liebevoll und sehr nett. Nicht plump, du hast mir gesagt nichts. Das kommt so ganz nett immer wieder als meine Erinnerungsstütze. Und es tut mir wohl. Ich spüre, er nimmt mich ernst. Er nimmt mein Wort ernst. Und die Kleine fängt auch schon an. Gott liebt es, wenn wir ihn an seine Verheißungen erinnern. Und es stärkt gleichzeitig unseren Glauben. Ich habe jahrelang gegeben, gegeben, gegeben. Und habe immer wieder, wenn meine Familie sehr besorgt war, weil ich so viel gebe, habe ich gesagt, ich werde noch so gesegnet werden, dass euch das Hören und Sehen vergeht. Dass ihr gar nicht nachkommt mit dem Schauen. Und wisst ihr was? Gott segnet mich in einer unwahrscheinlichen Art und Weise. Es gehört nichts mehr. Es gehört alles Gott. Aber ich habe meine Unterschriften auf ein paar Papieren, wo andere glauben, das ist dann ihr Besitz. Ich bin nur Verwalter. Und wenn du nur Verwalter bist, dann musst du auch nichts putzen. Dann musst du nur schauen, dass es geputzt wird. Halleluja. Bist du sehr erleichtert und wirst von nichts besessen, weil du keinen Besitz hast, sondern du bist nur Verwalter. Aber unter meinen ganzen Geschwistern, mit allen zusammen, bin ich die Reichste, weltlich gesehen. Vom Königreich Gottes aus bin ich die Ärmste, weil ich gar nichts habe. Amen. Darf aber alles genießen. Alles. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und das musst du wissen. Wenn es irgendwo klemmt in deinem Leben, musst du dich fragen, glaube ich Gott oder glaube ich diesen miesen Umständen? Wem vertraue ich? Glaube ich seinem Wort? Lasse ich mich vom Heiligen Geist führen? Oder bin ich unter meinen Umständen? Du sitzt in himmlischen Örtern. Was tust du unter deinen Umständen? Habe ich mal eine Karte gekriegt von jemandem. Da stand vorne drauf, du sitzt in himmlischen Örtern. Was machst du unter deinen Problemen? Steh auf und werde Licht. Ohne Glauben ist es unmöglich. Wenn du glaubst, dann wirst du anfangen zu trinken. Dann wird das Wasser fließen. Ich garantiere es euch. Wenn wir umkehren vom falschen Weg und auch zu denken, ja, ich habe jahrelang, muss ich gestehen, gedacht bei guten Predigen, ja, das stimmt für den und den und den, aber für mich. Ich habe nie geglaubt, dass Gott mit mir was machen kann. War Unglaube pur und ich musste Buße tun. Und dann mach Schluss mit der Sünde. Hör auf mit deiner Sünde. Du weißt genau, um was es geht. Wenn du finanzielle Probleme hast, prüf einmal, ob du wirklich den Zehnten bezahlst. Ob du treu bist in dem Geben, das Gott dir anbietet, um dich zu segnen. Denn es heißt in der Heiligen Schrift, können Sie in Malachi nachlesen, dass wir Gott betrügen und bestehlen, wenn wir ihm den Zehnten nicht geben. Das ist so, als wenn wir die Miete nicht bezahlen würden. Ich glaube, der Zehnte ist die Miete, dass wir auf der Welt leben dürfen. Und in der Gegend sollten es nicht 10%, sondern 20% sein. Ihr lebt ja extra schön hier. Halleluja. 10% von allem, was du verdienst, gehört Gott. Es gehört gar nicht dir. Ich habe da ziemlich lang argumentiert, weil ich schon mich immer über die Kirchensteuer aufgeregt habe und dann bin ich nach Amerika gekommen, war so glücklich, endlich dieser Kirchensteuer entronnen zu sein. Und dann höre ich glaube am dritten oder vierten Sonntag eine Predigt über den Zehnten. Aber da bin ich ja vom Regen in die Traufe gekommen. Das ist eine Katastrophe, 10%. Ich will doch ein ordentlicher Bürger sein und meine Rechnungen bezahlen und gerade knapp konnte ich meine Rechnungen mit dem, was ich verdient habe, bezahlen. Dann habe ich gesagt, Herr, ich gebe dir, was übrig bleibt. Dann hat er gesagt, dann bestiegst du mich. Gib vorne weg, das gehört gar nicht dir. Und dann habe ich gesagt, okay, Herr, aber dann sind meine Rechnungen dein Problem. Und ich sag's euch, ich habe nie mehr Mangel gehabt. Ich habe immer noch etwas in der Geldtasche gehabt und wenn es nur 50 Cent waren. Und ich glaube auch, dass unser Werk so gesegnet ist, weil wir viel geben. Und ich gebe sehr viel. Aber es ist eine Freude. Es ist eine Freude. Ich habe dem Herrn gebeten, dass ich nicht sterben darf, bevor ich nicht alles verschenkt habe. Ich pack's gar nicht. Ich verschenke und es kommt schneller wieder zurück. Also ich lebe noch viele Jahre. Von dem her, weil ich brauche noch viele Jahre zum Verschenken. Mach Schluss mit der Sünde. Komm ins Reine, komm ins Licht. Wisst ihr, Gott vergewaltigt uns nicht. Mach Schluss und mach das, was Gott sagt. Mach das, was Gott sagt. Wir sollen seine Worte befolgen. Nur so können wir ihm beweisen, dass wir ihn lieben. Wisst ihr, so viele von uns, die leben aus anderen Werten heraus als das Reich Gottes. Und ich spüre es immer wieder, auch wenn ich mit Christen rede. Ihre Identität sitzt in dem, was sie haben und besitzen. Ob das Einkünfte, Autos, Haus, Wohnung, Ersparnisse, Geldanlagen, Titel, Sportabzeichen, was immer. Und das sagt der Herr uns in Matthäus 6, 24. Niemand kann zwei Herren dienen. Wir können nicht dem Geld dienen, dem, was wir haben und besitzen, und gleichzeitig Gott. Als Schutzmaßnahme dazu gegen diese Habgier hat uns Gott den Zehnten gegeben und auch das Geben. Andere wiederfinden ihre Identität aus dem Tun, aus der Leistung, Arbeit, Aktivismus. Mir hat einmal jemand gefragt, wie man einem Schwaben ein echtes Kompliment über seine Frau machen kann. Dann habe ich gesagt, das weiß ich nicht. Dann hat er gesagt, ja, wenn man dem sagt, deine Frau schaut richtig abgeschafft aus. Das größte Kompliment für einen Schwaben. Ich bin, was ich tue. Ich bin, was ich leiste. Ich bin, was ich vollbringe. Ich bin, wie viel ich diene. Nein, ihr Lieben, die Martha muss sich mit der Maria versöhnen. Die zwei gehören zusammen. Nicht, dass wir nichts mehr tun, aber die Motivation muss sich verändern. Nicht, dass wir nichts mehr besitzen dürfen. Die Motivation muss sich ändern. Wenn du nur besitzt, um wer zu sein, dann ist deine Motivation falsch. Wenn du zuerst das Reich Gottes suchst und dann Gott dir alles dazu gibt, dann ist die Motivation richtig. Amen. Dann, viele finden ihre Identität aus der Position, aus der Anerkennung. Auch die Jünger haben in Matthäus 18,1 gefragt, wer ist der Größte? Diese geistlichen Jünger, die so nahe bei Jesus waren. Ich sag's euch, ich bin immer wieder verzackt an dem Material, mit dem Gott arbeiten muss, einschließlich mir. Die waren sowas von blind. Totales nur Vergleichen. Wer ist die Schönste, der Intelligenteste, der Einflussreichste, der Geistlichste, der Hingegebenste, die Fleißigste, die Beliebteste? Wer hat am meisten Schriftstellen unterstrichen? Wir trinken aus trüben Quellen der Menschenehre. Nicht vergleichen und bewerten. Und ich glaube, deshalb hat mir auch Gott jetzt noch einmal so ein kleines Kindlein gegeben. In Matthäus 18,1, da sehen wir, wie der Herr Jesus die Jünger ja wirklich auf den Boden der Realität gebracht hat. Zu derselben Stunde traten die Jünger zu Jesus und fragten, wer ist doch der Größte im Himmelreich? Jesus rief ein Kind zu sich und stellte es mitten unter sie und sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Wer nun sich selbst erniedrigt und wird wie dieses Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Und Kinder, ihr Lieben, sind voll des Vertrauens, voll des Vertrauens. Mein Kindlein vertraut mir hundertprozentig, beide Kinder. Die würden nie sich Sorgen machen morgens, ob sie danach ein Abendessen bekommen. Die sind sorgenfrei. Sie wissen, Mama steht hinter uns. Kinder sind ehrlich. Ich weiß genau, bei meiner Tochter und bei meinem Sohn, wie sie stehen. Sie sind ehrlich. Sie sind transparent. Und sie haben ein absolutes Gefühl für Gnade. Meine Kleine kann gerade die Hose voll gemacht haben, dann will sie aber ein Gummibärli. Ohne Bedenken, ob sie das verdient oder nicht. Gnade ist unverdiente Liebe Gottes. Wir müssen werden wie kleine Kinder. Ich glaube, dass Gott uns deshalb auch Enkel gibt. Mit den Enkeln. Wisst ihr, bei den eigenen Kindern sind wir so beschäftigt noch, auch mit dem Aufbau des ganzen Lebens. Aber bei den Enkeln sind wir dann schon etwas freier. Und wie die liebenswert sind. Und wenn wir so werden wie die Kinder, dann empfangen wir die Liebe unverdient, unverschämt, werden echt herzhafte Empfänger und auch herzhafte Geber. Wie ein Kind sollen wir werden. Wieder einfach, einfach. Der Herr Jesus, der wusste, mein Vater sieht mich, mein Vater kümmert sich um mich. Mein Vater sorgt für mich, mein Vater lässt mich nie alleine, mein Vater überfordert mich nicht. Mein Vater gibt mir Liebe und Bestätigung. Jesus wusste, er ist der geliebte Sohn. Und du sollst wissen, du bist die geliebte Tochter, der geliebte Sohn Gottes. Und das war sein größter Schatz. Aus dieser Quelle schöpfte er seine ganze Identität. In dieser Herzenseinstellung lebte und diente er. Ich habe mal in unserer Schule drunten in Afrika die Schüler gefragt, was sie gern hätten, was man bei ihrem Begräbnis sagt. Es wird ja leider sehr viel gelogen bei Begräbnissen, ja. Aber was möchtest du, dass sie ehrlich über dich bei deinem Begräbnis sagen? Also jahrelang hätte man können auf meinen Grabstein schreiben, sie arbeitete wie ein Pferd, war fleißig wie eine Biene, abends immer müde wie ein Hund. Und wenn sie zum Tierarzt gegangen wäre, hätte er wahrscheinlich gesagt, sie ist ein Kamel. Ich war nur ein Arbeitstier Gottes. Und ich habe geglaubt, je mehr ich arbeite, umso besser ist es. Und dann habe ich mich sogar mal beklagt und gesagt, Herr, ich streng mich ja so. Und dann hat er gesagt, ja, du bist sehr anstrengend. Aber heute möchte ich, dass auf meinem Grabstein steht, sie war in Jesus verliebt. Amen. Alles andere ist nicht wichtig. Ihr Lieben, die ganzen Häuser, alles, was ich tun konnte, das war die Gnade Gottes. Es geht um deine Beziehung mit Gott. Es geht um deine Beziehung. Ihr wisst, in einer Ehe, meine Güte, ihr Lieben, es geht nicht um das viele Kochen und Arbeiten und Schuften. Es geht um die Beziehung. Ich weiß, in meiner Ehe, ihr Lieben, wenn unsere Ehe gut gelaufen ist, da hat mein Mann seinen 10 Uhr Vormittag Kaffee mit Blümchen und Keksel und schöner Serviette serviert bekommen. Aber wehe, wenn es nicht gestimmt hat, habe ich seine Hemden extra heiß gebügelt. Und der Kaffee kam, aber ohne Blume und ohne Keksel. Es hat alles nicht gestimmt. Aber wenn es stimmt, ihr Lieben, ist alles Freude. Wer weiß das? Halleluja. Ein paar wissen es. Ein paar müssen es noch lernen. Und wenn du wirklich weißt, wie sehr Gott dich liebt, dann ist alles Freude. Bitte tut's nur nicht denken, dass ich großartig bin oder dass ich mich zu Tode arbeite. Na. Mir geht's fantastisch. Ich liebe jeden Tag. Ich empfange die Liebe Gottes und ich schenke sie weiter. So wie er mir Gelegenheiten gibt. Also, komm. Kehr um. Und du weißt, wo Gott seinen Finger schon auf deinem Herzen hat. Wo er möchte, dass du zu ihm kommst und trinkst von seiner Liebe. Ohne Glauben ist es unmöglich. Komm, je mehr, dass du es notwendig hast, umso mehr musst du kommen. Nicht, weil du es verdienst. Mach Schluss mit der Sünde und mach es so, wie Gott es sagt. Kehr um von Stolz, falschem Ehrgeiz, Eifersucht, Rivalität und werde wie ein Kind. Denn er will dich segnen und du sollst ein Segen sein. 1. Mose 12, 2. Er will mit dir sein und dich nicht verlassen. Joshua 1, 5. Er will dich lieben und noch hinzufügen. 2. Könige 20, 5. Er will dich unterweisen, dir den Weg zeigen, dich mit seinen Augen leiten. Psalm 32, 8. Er will dich erretten. Psalm 50, 15. Er will dir helfen, dich stärken, dich erhalten. Jesaja 41, 10. Er wird dich nicht vergessen. Jesaja 49, 15. Er will dich trösten. Jesaja 66, 13. Er will dir vergeben. Jeremia 31, 34. Er will dein Gott sein. Er will seinen Geist in dich hineinlegen. Hesekiel 36, 27. Er will sich dir offenbaren, dich reinigen. Er will dich erquicken. Er will den Durstigen Wasser geben, Offenbarung 21, 6. Er will dir Früchte schenken. Er will dir eine reiche Ernte geben. Er will dich segnen weit über deine wildesten Vorstellungen hinaus. Gestern war dann noch eine Prophetie für die Sprecher dort in Bad Gandersheim. Und dann haben sie über mir prophezeit, dass ich erst den Anfang sehe von dem, was Gott mit mir vorhat. Halleluja. Und dass wir alle Nationen in Afrika mit dieser Arbeit erreichen werden. Es ist mein Ziel, Teams von unseren jungen Leuten, die bei uns trainiert werden, hinauszuschicken nach Kongo, Sudan, Kenia, in alle Nationen, dass sie die Fackel weitertragen. Gott hat, und wisst ihr, jetzt bin ich 68. Aber meine Vorbilder sind die Hulda Bontain, die ist 82, in Indien, so beschäftigt, dass wir zwei keinen Termin finden können, wo wir uns in Indien treffen können. So voller Pläne. Wisst ihr, dein Geburtsschein hat nicht, bestimmt nicht, wie alt du bist, sondern deine Herzenstemperatur. Wenn du keine Pläne mehr hast, keine Träume mehr hast, bist du ein altes Weiblein oder ein alter Mann. Es hängt davon ab, wie viele Visionen hast du, wie viel hast du noch in deinem Herzen an Vision. Kannst du dem Herrn vertrauen, dass er mit dir noch was vollbringen möchte? Wisst ihr, es ist so traurig, aber viele Christen in unserem Breitengraden, die leben in diesem Konsumdenken. Ich, mich, meiner, mir, Herr, segne doch uns vier. Kreisen immer nur um sich selber. Gott will noch was durch dich machen. Er will noch was in Bewegung setzen. Er will noch Geschichte schreiben mit dir, und zwar Apostelgeschichte. Ich freue mich so über euren Pastor, der neu durchgestartet ist. Ja, jetzt kommt wieder die Jugend, jetzt kommt wieder das Leben. Sonst wärst du vertrocknet, wie eine Pflaume. Aber jetzt fängst du an, neu zu blühen und zu leben. Amen. Halleluja. Wer von euch möchte mehr noch in seinem Leben von Gott sehen? Der soll mit mir aufstehen und wir beten gemeinsam. Gott liebt es, wenn wir kommen und ihm glauben für mehr. Schließt eure Augen. Herr Jesus, ich danke dir. Ich danke dir und ich preise dich, dass du jeden Einzelnen hier in diesem Raum so liebst wie deinen Sohn Jesus Christus. Und dass du gute Pläne für sie hast. Dass du noch Neues bereithältst. Und zwar direkt dort, wo sie sind. Und der Herr sagt zu vielen hier, die Tage der Traurigkeit kommen zu einem raschen Ende. Ich habe deine Gebete gehört. Du wirst die Ergebnisse sehen. Ich höre das Schreien deines Herzens. Vertraue mir weiter. Ich bin bei dir. Ich segne dich. Ich liebe dich. Es ist mir ein tiefes Bedürfnis, mit dir Gemeinschaft zu haben. Du bist mein geliebtes Kind. Ich will und sehne mich nach deinem ungeteilten Herzen, nach deinem vollen Vertrauen, nach deinem Glauben, nach deiner Herzensumkehr. Ich sehne mich nach dir. Ich will Gemeinschaft haben mit dir. Rufe mich an und ich werde dir Großes und Unfassbares zeigen, von dem du noch nichts weißt. Aber komm zu mir, komm zu mir. Werde echt und offen. Werde transparent. Und dann betet mit mir. Vater im Himmel, ich danke dir für mein Leben. Ich danke dir für alles, was du schon getan hast. Und ich danke dir für alles, was du noch vorhast. Vergib mir, wo ich dir nicht mehr geglaubt habe. Wo ich Dinge abgeschnitten und abgeschlossen habe in meinem Leben. Für dich ist nichts unmöglich. Und Vater im Himmel, ich danke dir für Jesus, deinen Sohn, der mein Erlöser ist, mein einziger Herr und Meister, mein Heiler, mein Befreier Und ich empfange dich auch als mein Leben, Herr Jesus. Als meine Vision. Als der, der mich in die Wahrheit führt, die mich frei macht. Und Herr Jesus, öffne mir die Augen und Ohren des Herzens, damit ich täglich erkenne, was die guten Werke sind, die du für mich vorhast. Und schenke mir die Gnade, den Gehorsam, darin zu wandeln. Danke, Herr Jesus, dass du noch lange nicht am Ende bist mit mir. Dass das Beste noch vor mir liegt. Ich vertraue dir. Und ich glaube dir. Und ich kehre heute um. Von meinem Kleinglauben. Von meinem Misstrauen. Ich glaube dir. Dass du in den Schwachen mächtig bist. Und das gute Werk vollendest. Dass du in mir begonnen hast. Amen. Halleluja. Und jetzt setzt euch einmal nieder und redet mit dem Herrn. Sag ihm, welche Gebiete du ihm jetzt ganz neu offenbaren möchtest. Ganz neu.